ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Miriam Muhm.
Danke und guten Morgen schön, an alle Sie, Zuhörer.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Wie geht's Ihnen?
Gut, danke. Sehr gut.
Ja. Wo kommen Sie jetzt her?
Ich komme am Samstag, bin ich von Rom weg und habe jetzt kurz in München Stopp gemacht und heute bin ich hier in Stuttgart.
Also Sie leben zwischen Deutschland und Italien, Die beiden Orte haben Sie schon genannt, München und Rom. Wo sind Sie mehr?
Üblicherweise in Rom, ja. Und eigentlich 6 Monate hin und 6 Monate dort.
Mhm. Wie kommt es zu dieser, zu diesem Lebensmittelpunkt, zu den Zweien?
Zu den Zweien, weil meine Eltern, mein Vater war Deutscher, meine Mutter war Italienerin und wir sind immer wieder hin und her gewandert und dadurch bin ich das ein wenig gewohnt. Ich bin so ein bisschen nomadenhaft.
Sie haben auch beides so ein bisschen in sich vereint. Ja. Sind Sie so eine halbe Italienerin, halbe Deutsche?
Ja.
Gibt es da so ein Best-of, was man da so mischt an Charaktereigenschaften, die man auf sich dann vereinen kann?
Ich habe gerade darüber gestern Abend nachgedacht und dachte mir, dass man, wenn man aufwächst und für einen Objekt 2 Worte hat, die von 2 Sprachen herrühren, dann hat man einen anderen Blick auf Dinge. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was man mir hat mitgeben können.
Ja,
also diesen anderen Blick zu haben, ein wenig kritisch.
Haben Sie da mal ein Beispiel?
Ein Beispiel.
Wenn Sie gerade gestern darüber nachgedacht haben, dachte ich vielleicht.
Nein, ich dachte jetzt nur ganz einfach, zum Beispiel, Sie sagen, eine Schüssel ist eine Schüssel auf Deutsch und derjenige hat nun mal diesen einen Begriff. Ich habe den zweiten, Insalatiera. Okay. Und die Tatsache, dass ich mit 2 Sprachen jonglieren kann, gibt mir einfach einen anderen Blick auf dieses Objekt. Und dadurch lernt man vielleicht ein wenig von außen her die Dinge zu betrachten.
Ja, das ist das, was Sie auch beruflich machen. Der kritische Blick, den Sie gerade erwähnt haben, der ist bei Ihnen ganz wichtig. Aber Sie haben auch sehr viele kritische Bücher schon verfasst und Texte. Sie drehen dann normalerweise Filme auch für Dokumentarfilme, für das Italienische, fürs Schweizer Fernsehen.
Nein, fürs Schweizer Fernsehen nicht mehr, nur noch fürs Italienische, ja.
Ja, hat das einen Grund? Einfach so hat sich so
ergeben. Nein, es hat sich einfach nur so ergeben, ja.
Vielleicht erklären Sie uns einfach mal ganz kurz, was Sie so gemacht haben, also was so Ihr Hintergrund ist. Also Sie sind ja Medizin- und Wissenschaftsjournalistin, Sie arbeiten vor allem mit Fakten. Wie kommt man da hin, da wo Sie jetzt sind?
Indem man sehr lange recherchiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel, und man recherchiert natürlich mittlerweile im Internet, okay. Wenn ich jetzt aber durch Google mich arbeiten muss, ja, bei einer Recherche darf ich jetzt nicht in den ersten Seiten bleiben, weil der Algorithmus bestimmte Dinge einem vorzeigt, ja, die nicht unbedingt alle Fakten zeigen. Das heißt also, ich muss lange recherchieren. Das heißt, ich muss 10, 20 Seiten für einen Begriff mir anschauen und dann gucken, was sich daraus ergibt und welche Fakten dann kommen.
Mhm. Das erschwert die Recherche, das heißt, die Recherche ist relativ zeitaufwendig, kann jetzt schon mal nicht jeder machen. Das heißt, wir sind ja ein bisschen angewiesen auch auf Menschen wie Sie, die das, sage ich mal, machen. Da ist ja Vertrauen ganz wichtig und Vertrauen ist ganz viel zum Beispiel während der Corona-Pandemie verloren gegangen. Haben Sie das auch gespürt, dass das so ist?
Ja, natürlich. Ich habe also sogar Probleme dann gehabt mit Freunden, ne? Also Freundschaften sind zu Bruch gegangen. Familiäre Situationen waren auch nicht von der besten Art, weil die Menschen, das ist eine ganz große Frage, die wir uns stellen sollten nach der Corona-Zeit. Warum glauben wir so blindlings den Medien?
Frau Muhm, können Sie uns kurz so ein bisschen sagen, wie Sie eigentlich zum Medizinjournalismus und zu diesem Wissenschaftsjournalismus gekommen sind, weil das ja wirklich auch so ein bisschen auch eine Sparte ist, so ein Fachgebiet?
Ja, also ich hatte als junge Frau Biologie und Medizin studiert, den Abschluss leider nicht gemacht, weil ich da ein paar private Probleme bekommen habe, die also mir das ein wenig, da war ich gehindert, das zu tun, aber dann bin ich ins Journalismus reingekommen und dann eben mit Hauptgebiet Medizin und Naturwissenschaften.
Hatten Sie eigentlich mal vor, als Ärztin zu arbeiten? War das das Ziel?
Ja, aber ich hätte mich wahrscheinlich mit allen möglichen Chefärzten gestritten.
Ich will nicht sagen, dass ich jetzt gesagt habe, es könnte sein, ja. Aber sind Sie, also denken Sie heute manchmal, Mensch, als Ärztin, das wäre toll? Oder sagen Sie, oh nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt hier das mache, was ich jetzt auch gerade mache?
Ja, also ich bin zwar sehr, sehr froh und sehr glücklich über das, was ich jetzt tue, würde mich aber wahnsinnig, glaube ich, glücklich empfinden, wenn ich irgendwann mal zum Beispiel als Unterstützung für Ärzte ohne Grenzen oder irgendetwas in der Richtung machen könnte. Das würde mir sehr gefallen, ja.
Das ist doch noch möglich.
Ja.
Sie haben gerade einen interessanten Satz gesagt, nämlich den Satz, dass man Sie sich darüber wundern, dass man in Bezug auf die Corona-Pandemie oder auch auf andere Dinge, Medien, Blindlingsdinge glaubt. Können Sie das mal so ein bisschen ausführen, was Sie damit meinen?
Ja, also was man in der Corona-Zeit erlebt hat, ich habe es ja auch erlebt, selber. Also diese anfänglichen Bilder, die aus Bergamo kamen, okay, und die wiederholt in den Nachrichten dann vorgeführt wurden und so, die haben auch bei mir eine ziemlich große Angst ausgelöst, ja, dass diese Krankheit wirklich so fürchterlich tödlich ist und so weiter und so fort. Und danach habe ich natürlich bemerkt, irgendwo habe ich das alles ein bisschen kritischer dann betrachtet und konnte zu meine Angst dann ein bisschen bändigen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Angst bei vielen Menschen irgendwo etwas wie den Verstand. Also es gibt einen Film von Rainer Werner Fassbinder, der heißt Angst, Essen, Seele auf. Ja. Bei uns hat es ein bisschen den Verstand aufgegessen.
Sie haben natürlich auch den Vorteil, dass durch Ihren Berufsstand, also als Medizin- und Wissenschaftsjournalistin, Sie es natürlich gewöhnt sind, Fakten zu finden, die richtigen Fakten zu finden. Aber man muss ja sagen, nicht alle können das so in diesem Detail machen. Da ist doch Vertrauen dann auch ganz wichtig.
Ja, nur Vertrauen in Medien zu haben, die unter anderem zum Beispiel von Pharmafirmen unterstützt werden, finanziell, das glaube ich, das verbietet schon mal der gesunde Menschenverstand, dass man da nicht mehr Vertrauen haben kann.
Aber dazu muss man ja erstmal wissen, wer hier von wem unterstützt wird. Das muss man ja auch irgendwo wissen.
Das muss man auch wissen. Ja, das muss man auch wissen.
Das heißt, ich muss wieder Vertrauen in jemanden haben, der mir das erklärt.
Ja, genau.
Ganz schwierig. Komplexe Gesamtlage.
Ja.
Wie meistern Sie das?
Indem ich viel recherchiere, viel lese und mir dann nach Plausibilitätskriterien mich der Wahrheit versuche zu nähern.
Wie kann ich denn dann entscheiden oder wie entscheidet man, sage ich mal, richtig, wem man jetzt vertraut und wem nicht?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel wissenschaftliche Studien nehme, dann ist es für mich einer der wichtigsten Kriterien, ist zu sehen, wurden die finanziert und von wem. Und da kann man dann entscheiden.
Manchmal auch nicht so einfach rauszufinden, wie das
ist. Nein, in den letzten Jahren sind sie ja in den meisten Fällen, ist es ja obligatorisch, in den Journals reinzutun.
Offenzulegen,
von wem sie finanziert worden
sind. Genau, heißt auf Englisch Disclosure.
Ja.
Oder eben Interessenskonflikt offenlegen.
Interessenskonflikt,
Wir hatten vor einiger Zeit, Frau Muhm, Lothar Wieler, den ehemaligen Chef des Robert-Koch-Instituts, hier in der Sendung. Vor einiger Zeit ist gut, ist noch gar nicht lange her. Mhm. Und auch da ging es um die mediale Berichterstattung. Und da hat Herr Wieler Folgendes gesagt.
Das liegt natürlich auch mit an der Medienberichterstattung. Es liegt mit daran, dass Falschinformationen unter die Leute gebracht werden. Es liegt auch damit daran, dass es einen politischen Diskurs gibt. Also die Gründe dafür, die vermag ich gar nicht zu nennen, aber ich weiß, dass Vertrauen eine große Grundlage ist.
Genau das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Die Frage, die ich ihm da gestellt hatte, lautete, ob er ihm auch aufgefallen sei, dass Vertrauen verloren gegangen ist.
Ja, natürlich. Vertrauen ist verloren gegangen und zwar schon seit einigen Jahren, durch Covid natürlich vermehrt. Aber da müssen die Medien, wie Gerd Antes, der Medizinstatistiker, der hat auch gesagt, die Medien müssen also kritisch mit sich selber jetzt umgehen. Okay? Mhm. Journalisten müssen wissen, was jetzt zu tun ist, um aus dieser Situation wieder rauszukommen.
Mhm. Ja? Die sogenannten Qualitätsmedien, machen die das eher als jetzt zum Beispiel so Plattformen wie YouTube oder Instagram, wo ja relativ ungefiltert auch Dinge transportiert werden, Instagram vielleicht weniger, aber so auf YouTube, da kann man ja wirklich alles Mögliche finden. Da ist es ganz schwer zu überprüfen, ist das jetzt Fake, ist das Quatsch, ist das teils richtig, teils nicht. Wie verschafften Sie sich denn da einen Durchblick?
Also ich versuche nach einem, wie soll ich sagen, nach einem Plausibilitätskriterium vorzugehen. Das heißt, wenn ich irgendetwas höre oder auf einem, sagen wir mal, nicht Mainstream-Medium etwas lese, ja, wo ich da denke, oh, das ist interessant, dann passe ich aber auf und gehe und recherchiere also die Ursprungsquelle, okay? Weil manchmal ist es so, gerade bei diesen alternativen Medien wird dann eine Opinion, wie sagt man, eine Meinung dann ausgesprochen, die nichts mit den tatsächlichen Fakten zu tun hat. Aber die Fakten, die sind dahinter. Nur sie werden vielleicht ein bisschen zu übertrieben interpretiert. Aber man muss dann die Fakten recherchieren.
Was heißt denn vielleicht ein bisschen zu übertrieben interpretiert?
Das heißt, dass man zum Beispiel bei bestimmten, wie soll ich sagen jetzt, wenn irgendjemand was schreibt, dass vielleicht das SARS-CoV-Virus ein Virus sein könnte, das bestimmte Stellen beinhaltet, wo man sagen könnte, dass es vielleicht aus einem Labor kommt, ja, dann wird daraus gemacht, es kommt aus einem Labor. Mhm. Verstehen Sie? Und das ist diese Übertreibung dann. Ne? Aber man muss dann recherchieren und sehen, wer hat es gesagt, wer hat es behauptet, warum wird jetzt gesagt, dass dieses Virus tatsächlich aus einem Labor kommen
kann? Das kann ich doch als normaler Mensch gar nicht machen, Frau Mohm. Also ich muss irgendjemandem vertrauen. Am Ende des Tages muss ich irgendjemandem vertrauen, dass er mir die Wahrheit sagt oder die Fakten vernünftig interpretiert. Es ist nämlich genau so, wie Sie es sagen. Wir können es ja mal an dem Beispiel festmachen. Sie haben sich ja mit dem Thema auch beschäftigt. Woher kommt das Virus eigentlich? Oder fangen wir mal anders an. Sie waren vor knapp 2,5 Jahren bei uns in der Sendung, auch schon mal bei meinem Kollegen Wolfgang Heim damals zu Gast. Und das war mitten in der zweiten Welle, November 2020, kurz nach der Erstveröffentlichung der Zulassungsstudie für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Ja. Was hat sich für Sie seitdem getan, so faktenmäßig?
Also faktenmäßig muss ich sagen, dass ich habe ja damals dieses eine Buch geschrieben, Die Wahrheit über Covid-19. Ich sehe mich, wenn Sie so wollen, ein wenig bestätigt in dem, was ich schon dort angedeutet hatte. Also
Und da können wir jetzt mal auf den Ursprung des Virus gucken, weil da haben Sie sich zum Beispiel auch mit auseinandergesetzt.
Ja, ich hatte mich schon damals auseinandergesetzt. Das ergab für mich dann den Vorwurf auf Amazon von Personen, die das gelesen hatten, die meinten, ich sei Verschwörungstheoretikerin. Aber ich hatte mich mit dieser Studie wirklich auseinandergesetzt. Also ich habe die Studie gelesen bis zum Ende und nochmal und nochmals. Und das war ganz eindeutig und klar, das Anderson, diese Studie ist, ich glaube, 70.000 Mal getweetet worden. Okay, 70.000 Mal. Sie wurde zitiert von über 3.000 Medien.
Ja, ja.
Und diese Studie wurde genommen, um zu sagen, dass dieses Virus natürlich im Ursprung hatte. Mhm. Okay, dem war aber nicht so. Denn in der Studie hatte Anderson gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten und die zeigen auf, dass es womöglich auch aus einem Labor kommen könnte.
Oder vielleicht auch aus einem anderen Land.
Das hatten mehrere schon behauptet, ja.
Mhm. Und wie stehen Sie dazu?
Das weiß ich nicht, das ist eine Vermutung.
Müssen wir uns vielleicht
das ist jetzt kein Fakt, das ist eine Vermutung.
Das ist eine Vermutung. Müssen wir uns vielleicht auch mit der Tatsache abfinden, dass das Coronavirus für uns vielleicht gar nicht rauszufinden ist, wo es wirklich herkommt?
Ich glaube schon, dass das sehr schwierig ist zu verstehen, woher es kommt, ja. Ja, das war damals auch mit der spanischen Grippe ziemlich schwierig.
Die Wissenschaftsjournalistin Miriam Mohm ist bei uns zu Gast. Frau Mohm, wo haben Sie sich eigentlich diesen Titel geholt? Wissenschafts- und Medizinjournalistin. Kriegt man den irgendwann verpasst oder gibt man sich den selber?
Nein, den gibt man sich eigentlich wahrscheinlich selber. Aber ich kann auf eine sehr lange, sagen wir mal, sehr, sehr viele Jahre zurückblicken, wo ich Wissenschaft mache. Ich habe selbst bei der RAI mit wissenschaftlichen Beiträgen angefangen. Also das
liegt Themen? Schon.
Ach, das
alles Mögliche, oder?
Alles Mögliche, aber ich habe viel Wissenschaft gemacht. Mhm. Beim Fernsehen, ja. Mhm.
Wir hatten am vergangenen Freitag, da hat der Deutsche Bundestag über die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche durch Corona getagt und festgestellt, dass eigentlich allen schon klar ist, nämlich, dass Kinder und Jugendliche heftig unter den Infektionsschutzmaßnahmen gelitten haben. Ja. Psychosoziale Beeinträchtigungen, Defizite im Bildungsbereich. Wenn ein Gesundheitsminister Karl Lauterbach da sagt, wir schulden den Kindern viel, was denken Sie dann?
Ja, ich denke, dass da komme ich jetzt wieder zurück. Also es gab drei Professoren, die sich zusammengetan haben 2020 im Oktober, glaube ich, und die Great Barrington Declaration gemacht haben, also diese Great Barrington Erklärung, in der sie gesagt haben, also Covid ist eine Erkrankung, Corona ist ein Virus, wo wir die Leute schützen müssen, absolut schützen müssen, die gefährdet sind. Aber wir müssen aufpassen, jetzt nicht Maßnahmen zu treffen, die Kinder und Jugendlichen und andere Personengruppen, also wie sagt man, einschränken.
Können Sie mal kurz sagen, wer dahinter stand, hinter dieser Erklärung? Welche Wissenschaftler das waren?
Das waren die Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ein Professor war aus Harvard, Kulldorff, glaube ich, Professor Kulldorff. Die andere war Gupta aus Oxford und der dritte war aus Stanford. Und
sind das umstrittene Persönlichkeiten aus Ihrer Sicht oder
absolute renommierte Wissenschaftler und Epidemiologen noch dazu. Mhm. Okay, das waren die drei. Dann gab es auch noch gleichzeitig Ioannidis, der immer davor gewarnt hatte, und zwar schon 2020, das war womöglich die Todesrate, das hatte er damals schon gesagt, dass die wahrscheinlich zwischen 0,1 und 0,5 liegen würde. Und dass wir uns also da nicht, dass es nicht besonders gefährlich ist als Krankheit, sondern eher so eine Krankheit in Richtung eine gravierende Grippe. Ich meine, ältere Menschen sterben auch bei einer gravierenden Grippe. Ne?
Aber und das, so.
Und das wurde aber anders vermittelt und diese.
Hat sich auch erstmal anders dargestellt.
Hat sich anders dargestellt aufgrund einer falschen, wenn wir so wollen, Empfehlung der WHO, ja, Menschen mit Paracetamol zu behandeln, die Covid hatten, und nicht mit Ibuprofen.
Kann ich jetzt nicht überprüfen, die Aussage, ob die das so war oder ich, ob das nicht
die
war?
Kann, die ist,
klingt für mich aber widersinnig.
Klingt widersinnig, war aber so. Die WHO hat aufgrund einer Studie gesagt, lieber Paracetamol anstelle von Ibuprofen. Und in Italien wurden ganz, ganz viele Menschen mit eben Tachipirina, Paracetamol behandelt, was ein Problem war.
Gut, okay. Also da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir hatten ja eigentlich über die Schulschließungen gesprochen.
Entschuldigung, ich komme jetzt zurück. Und all diese Probleme haben zu Schulschließungen gebracht. Und diese Schulschließungen, wissen wir heute, haben zu einer Erhöhung der Depressionen von 75% gebracht, glaube ich, bei Jugendlichen. Und die waren im Grunde genommen nicht angebracht, weil Jugendliche waren ja nicht gefährdet durch diesen Virus. Hm.
Also inzwischen hätte man, also die Frage ist ja nicht nur, es ist ja alles jetzt Konsens. Wir wissen, das war, man hat es übertrieben mit den langen Kita-Schulschließungen, das hätte man so nicht machen dürfen. Hätte man es vorher wissen müssen, war ja das, worauf Sie hinaus wollten. Also Sie sagen, man hätte es vorher wissen müssen.
Man hätte es vorher wissen müssen, angesichts einer Barrington Declaration, die von drei renommierten Wissenschaftlern kam, zum Beispiel.
Und warum hat man darauf nicht gehört, Ihrer Meinung nach?
Das weiß ich leider nicht. Das müssen Sie die betreffenden Politiker dann fragen.
Also es kommt jetzt einiges dann doch nochmal auf, was wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen müssen, nämlich die Schulschließungen. Zu behaupten, die Schulschließungen seien nicht gerechtfertigt gewesen, ist in der Form, glaube ich, weder Konsens noch richtig, denn man muss sich ja in die Situation von damals versetzen. Man kann sich, denke ich, über die Länge streiten und über die Wiederholung, aber die Schulschließung aus der damaligen Sicht, würden Sie da wirklich sagen, die war nicht notwendig?
Nein, also ich habe mich natürlich in meiner Art ein wenig zu synthetisch ausgedrückt. Ich würde sagen, sicherlich angesichts dessen, dass man nicht genau wusste, was auf uns zukommt, dass man anfänglich eine Schulschließung gemacht hat, das finde ich schon korrekt und der Sachlage angemessen. Die Frage ist, inwieweit wir das dann haben hinziehen müssen, so lange. Und das ist vielleicht eher die Frage, die wir uns stellen sollten.
Das Gleiche gilt ja auch für die Lockdowns. Viele sagen, Lockdowns seien doch zu hart gewesen in der Art und Weise, wie sie durchgeführt wurden. Aber auch da muss man sagen, man muss ja auf die Situation auch gucken.
Ja, die Situation war, dass wir nicht wussten, wohin steuert dieser Virus. Ja? Das ist sicherlich klar. Nur ich finde, das, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, ist, dass es unterschiedliche Meinungen gab, also wissenschaftliche Meinungen, okay, über diese Sachlagen. Und wir haben aber bestimmte wissenschaftliche Meinungen, die von hoch angesehenen Wissenschaftlern kamen, völlig außen vor gelassen oder sie sogar, wenn nicht sogar, diffamiert.
Ja, aber da haben Sie jetzt gerade zum Beispiel Ioannidis genannt, ne, vorhin. Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich mit Mechthild, unsere Hörerin, die uns schreibt, der Covid-19 mit einer normalen Influenza zu vergleichen. Dieser Vergleich hinkt gewaltig, schreibt sie. Er hilft auch nicht weiter, denn gegen Influenza herrscht in der Bevölkerung eine gute Grundimmunität. Da hat sie recht, haben wir alle schon mal gehabt. Ja, ne? Außerdem gibt es seit Jahren eine Schutzimpfung, die jedes Jahr aktualisiert wird. Ja. Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es keinerlei Immunität in der gesamten Bevölkerung weltweit. Also da muss man Mechthild doch recht geben. Und Ioannidis lag falsch in dem Punkt.
Er liegt, muss ich sagen, nicht ganz falsch in dem Sinne, wenn er prozentual die Zahlen benennt. Wenn er sagt, also prozentuale Zahlen sind die ziemlich vergleichbar mit einer schlimmen Grippe. Wobei man natürlich auch sagen muss, eine Grippe verursacht nicht unbedingt die Symptome, die Covid verursacht. Und das heißt, diese überwältigende Entzündung im Körper.
Covid-19 ist eine viel komplexere Erkrankung, die wir auch gar nicht verstanden
natürlich,
haben. Ist nicht vielleicht auch das Problem, dass wir eine Krankheit im Lichte der Öffentlichkeit erforscht haben? Ist das nicht Teil des Problems? Weil ich meine, jede Krebserkrankung dauert auch lange, bis man sie wirklich versteht.
Ja.
Viele hat man bis heute nicht verstanden. Das geschieht nie unter dem Druck einer Öffentlichkeit, geschieht nie unter einem politischen Druck. Das war doch bei Covid-19 völlig anders. Von Anfang an gab es ein großes öffentliches Licht auf diese Erkrankung.
Ja.
Von Anfang an gab es eine große politische Auseinandersetzung. Hat das vielleicht die nüchterne, die sachliche Auseinandersetzung auch ein bisschen verhindert?
Sicherlich. Wie gesagt, also ich meine, Meinungen wurden einfach, und zwar Meinungen von Superexperten, die wurden einfach außen vor gelassen. Oder wenn nicht sogar gebasht. Und das war falsch.
Wo nehmen Sie das eigentlich her, dieses Bashing? Das kommt ja immer wieder mal vor, dass diese Meinungen nicht gehört wurden. Das ist immer wieder eine Haltung, die einem immer wieder begegnet. Warum gebasht? Also in welcher Form? Ihrer Meinung nach?
Na, in der Form, indem man plötzlich so jemanden wie Ioannidis, der im Atlantic als einer der wichtigsten lebenden Wissenschaftlern bezeichnet wurde, ja, als Epidemiologe sicherlich eine Koryphäe ist, ja, dass man da gesagt hat, er liegt falsch, er hat sich im Grunde genommen das, was er allen anderen Wissenschaftlern vorwirft, weil er hatte ja Studien gemacht über die falschen Ergebnisse von Studien etc., dass er selber im Grunde genommen die gleichen Fehler gemacht hätte etc., was nicht wahr war.
Aber er hat ja auch falsche Dinge gesagt.
Er hat.
Beziehungsweise lag er nicht mit allem richtig. Aber also die Frage ist doch, wer ist Mann? Wer ist Mann in dem Zusammenhang?
Die Medien haben viel gebracht in der Richtung, ja.
Aber es gab ja auch andere Medien, die andere Wissenschaftler diffamiert haben. Also das ist doch das Problem, worauf ich hinaus will. Die aufgeheizte Diskussion, die nicht sachlich geführt wurden. Können wir uns da vielleicht darauf einigen, dass das von beiden Seiten unter die Räder
gekommen ist? Absolut. Aber wir können nicht von der Wissenschaft sprechen, wenn wir bestimmte Wissenschaftler außen vor lassen. Darüber müssen wir uns auch einig sein.
Im November 2020 waren Sie schon mal in unserer Sendung, da haben wir vorhin drüber gesprochen und da haben Sie Folgendes gesagt.
Also einige Studien behaupten, dass SARS-CoV-2, also dass das Virus bleiben wird, dass es wahrscheinlich zumindest bis 2024 bleiben wird. Das heißt natürlich, je schneller eine effektive und sichere, aber wirklich 100%ige sichere Impfung da ist, umso schneller können wir mit dieser Pandemie fertig werden.
Also das war Ihre Aussage 2020. Ja. Und wie stehen Sie heute dazu?
Naja, wir alle wissen mittlerweile, dass eine gute Impfung rausgekommen ist. Also die mRNA-Impfung ist natürlich etwas, was natürlich wissenschaftlich auch sehr neu ist. Aber ob sie tatsächlich eine Impfung ist in dem Sinne, dass sie die Transmission, also die Übertragung der Krankheit gestoppt hat, da sind wir, glaube ich, da herrscht Konsens mittlerweile, dass dem nicht so ist.
Ja, aber ich muss ja immer...
Ich weiß ganz genau, dass sie natürlich geholfen hat, Menschen, wenn sie sich erkrankt haben, einen anderen Verlauf zu haben, und das ist sehr wichtig.
Ja, ich finde es aber interessant, diese Transmissionsgeschichte. Warum sollte denn eine Impfung eine Transmission verhindern? Also das Problem ist doch vielleicht, dass das am Anfang mal irgendwann von jemandem suggeriert wurde, aber dass die Impfung sowas kann, kann doch gar nicht der Anspruch einer Impfung sein. Kann ja auch keine andere Impfung.
Aber nicht so, dass bei gewissen anderen Impfungen eben die Übertragung dann nicht mehr stattfindet?
Ja, aber mit einer Viruslast, die nicht mehr gefährlich ist. Also darum geht es.
Ja,
es geht darum, die Viruslast so zu reduzieren, dass eine Impfung die Übertragung verhindert. Und das ist doch bei der Impfung gelungen. Also vielleicht, ich habe diese Diskussion ehrlich gesagt nie verstanden. Aber es gab tatsächlich mal die Aussage seitens der Politik, es gibt keine Übertragung durch die Impfung. Das hat sich als falsch herausgestellt.
Genau.
Ich glaube, das wollten Sie sagen.
Ja, genau.
Okay.
Das wollte ich sagen.
Ja.
Weil dadurch haben natürlich auch Maßnahmen stattgefunden. Das heißt, diejenigen, die sich haben nicht impfen lassen, die durften dann wieder ein Restaurant besuchen und noch was anderes tun oder so. Ne? Ich meine, dass auf dieser falschen Hypothese sind dann gewisse Maßnahmen getroffen worden, die nicht besonders gut waren. Für die Betroffenen, die sich haben nicht impfen lassen. Ne?
Okay. Haben wir eigentlich zu viel und zu undifferenziert geimpft? Hätten wir vielleicht ein bisschen risikobezogener die Impfung durchführen müssen, Ihrer Meinung nach in der Nachschau?
Ich glaube, dass wahrscheinlich junge Menschen, die nicht unbedingt einen sehr gravierenden Verlauf haben, rein statistisch, dass man da hätte sehen müssen, dass man jüngere Menschen nicht impft. Ja.
Also das hätte man nicht machen sollen, Ihrer Meinung nach?
Hätte man vielleicht differenzierter schauen müssen, denn die Nebenwirkungen sind nicht ohne.
Ja,
in vielen Fällen, ja.
Genau, da gibt es in der Zwischenzeit auch eine Bezeichnung für das Post-Vax-Syndrom. Das ist Ihrer Meinung nach ja auch lange nicht genug drüber gesprochen worden, über diese Impfnebenwirkungen.
Ja, es kommt darauf an, in welchen Ländern. Also ich habe gemerkt, dass zum Beispiel das CDF in Deutschland eine Dokumentation gebracht hat über die Nebenwirkungen und das fand ich sehr schön. In Italien wird es bei der Reihe immer noch vermisst. Dafür gibt es also Dokumentarfilme, die, sagen wir mal, gezeigt werden in den unterschiedlichen Städten und Dörfern, aber nicht öffentlich. Das öffentlich-rechtliche Rundfunk hat es jetzt noch nicht in die Hand genommen. Und ich glaube, wir sollten darüber sprechen, denn es gibt sie, diese Nebenwirkungen. Sie sind in vielen Fällen auch gravierendster Art. Ich kenne einen Kardiologen, der hat eine Herzbeutelentzündung derart gravierend bekommen, dass das Herzbeutel entfernt werden musste, weil er sonst es nicht überlebt hätte. Und eine 50-jährige Frau, und das in einer kleinen Gemeinde mit 700 Menschen, eine 50-jährige Frau, die eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung bekommen hat, und zwar so gravierend, dass sie jetzt auf der Transplantationsliste sitzt. Das sind Nebenwirkungen der Impfung.
Sind das denn Ihrer Meinung nach krasse Einzelfälle oder gibt es da tatsächlich eine gewisse Häufigkeit, die man da auch beobachten kann?
Also ich kann nur beobachten, bei mir in diesem kleinen Dorf, 700 Einwohner, okay, 2 ganz gravierende Fälle. Sehr gravierende. Die Statistik besagt, dass es wahrscheinlich 1 auf 100.000 ist, aber ich weiß es jetzt leider nicht. Ich meine, in meinem Dorf ist es 1 auf 350.
Kann man da in der Rückschau irgendwie sagen, hätte man da was anders machen müssen? Also sind wir da wieder beim Kommunikationsproblem Ihrer Meinung nach? Man hätte von Anfang an transparenter mit den Nebenwirkungen umgehen müssen oder hätte man die Impfung erst gar nicht so in der Breite zulassen dürfen? Weil die Nebenwirkungen kommen ja, egal ob ich wenig Leute impfe oder viel, es werden natürlich entsprechend weniger, aber die Prozentzahl, die bleibt ja ähnlich.
Ja, gut. Das Problem ist eher, wie sind wir damit umgegangen? Das heißt, wenn ich Menschen dazu im Grunde genommen zwinge, diese Impfung zu machen, weil wenn ich diese Impfung nicht mache, ich mein Leben nicht mehr führen kann, so wie ich ihn früher geführt habe, ich auch nicht mehr arbeiten kann oder so. Ja, dahinter steckt, wie soll ich sagen, eine fast obligatorische Form. Also das heißt, viele mussten diese Impfung machen. Ja?
Wir haben jetzt einige komplexere Themen auch durchgesprochen, Rückschau auf die Pandemie, strittige Themen. Entsprechend gibt es jetzt natürlich hier auch das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer aus allen möglichen Richtungen. Viele unterschiedliche Einschätzungen unseres Gesprächs sind da vorgetragen. Bei so einer komplexen Materie wie Corona, bei der Pandemie mit so vielen variablen Akteuren, so vielen Faktoren, kann man da überhaupt von einer Wahrheit sprechen?
Also ich hätte lieber von Wahrheiten gesprochen. Wahrheiten, es gibt Wahrheiten, aber dass es eine Wahrheit gibt und dass es Fakten gibt, das können wir jetzt nicht aus der Welt schaffen. Also ich bringe immer wieder, das habe ich gerade gebracht, ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Messer nehme und irgendjemanden in die Hand steche, ja, dann habe ich etwas getan. Ich habe diesen Messer genommen und diese Person verletzt. Das ist ein Fakt. Warum ich das getan habe, die Interpretation dieses Faktum, das ist was ganz anderes. Aber Fakten existieren.
Ja, das ist jetzt eine konkrete Handlung, die Sie da beschreiben, aber wir haben es ja dann häufig mit den Fakten auch mit Zahlen zu tun. Zahlen sind immer sehr, sehr schwer interpretierbar häufig, kann man sehr unterschiedlich betrachten, unterschiedlich interpretieren. Ja. Und da haben Sie dann unterschiedliche Darstellungen. Kann es sein, dass wir uns genau damit schwer tun, also mit dieser Komplexität der Materie und dass man es vielleicht auch manchmal einfach schwer fassen kann?
Ja, und wir tun uns sehr schwer, glaube ich, zu verstehen, was Wissenschaft tatsächlich ist. Aber ich möchte jetzt zurückkommen, möchte jetzt weder auf Politik noch auf die Wissenschaft, sondern eher auf uns als Menschen und nicht nur also die Journalisten, sondern auch die Menschen, was mit uns geschehen ist in dieser Zeit, dass wir ein bisschen zurückpaddeln und mal eher den anderen zuhören und mal sehen, was er meint, was er vorbringt und sich vielleicht auch mal seine Fakten kurz, wenn man Zeit hat, mal zu sagen, oh, ich recherchiere mal nach und schaue mal nach, ob das, was er mir erzählt, auch tatsächlich stimmt oder sowas in der Richtung, wenn man natürlich Zeit hat. Mhm. Ein bisschen schwierig in dieser Gesellschaft, aber wenn man Zeit hätte, dann sollte man sich doch die Zeit nehmen, einfach Menschen zuzuhören.
Also Sie wollen jetzt auf die Diskussionskultur auch ein bisschen hinaus?
Ja.
Wie sollte sich die Ihrer Meinung nach verändern?
Die sollte ein bisschen zurückpaddeln und nicht mehr so diese Form von Glaubenskrieg annehmen. Weil wir haben irgendwo eine Form von Glaubenskrieg. Also ich bin auf einer Seite und wehe, der andere sagt was anderes. Also da kenne ich Menschen, die mittlerweile großartige Freunde, 50 Jahre Freundschaft, die sitzen dann an einem Tisch und vermeiden, weil sie diese Freundschaft aufrechterhalten wollen, bestimmte Thematiken und Themen. Also die werden dann einfach außen vor gelassen, weil sie wissen, das geht nicht. Und das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Verminderung der Qualität der menschlichen Beziehung.
Mhm. Aber es gibt ja auch das Gegenbeispiel, Menschen, die nicht miteinander befreundet sind und jetzt einfach über die Materie diskutieren.
Ja.
Was könnte man da Ihrer Meinung nach verbessern? Sich gegenseitig ausreden lassen, mal ertragen, eine andere Meinung? Muss man Recht haben in
dieser
Diskussion?
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Gerade das müsste man vermeiden. Nicht Recht haben, sondern gucken, wo könnte man, in welcher Richtung nähern wir uns der Wahrheit. Also wir nähern uns der Wahrheit, in den meisten Fällen.
Mhm. Ja. Und das ist, meinen Sie, dass das auch ein Problem für uns ist, das zu ertragen, dass man sich der Wahrheit eben langsam auch nähert,
ja,
dass sie nicht sofort da ist?
Ja, ja.
Weil es gab ja während der Pandemiezeit auch sehr schnell sehr viele Wahrheiten, unterschiedliche,
ja,
ne, die dann auf unterschiedlichen Kanälen auch postuliert wurden, sage ich mal so im krassen Gegensatz.
Extreme, ne? Extreme Wahrheiten natürlich, die nicht miteinander vereinbar waren.
Also unsere Diskussionskultur sollten wir verbessern. Da kann uns die Politik aber nicht helfen, oder?
Glaube ich im Moment nicht. Ich glaube, da haben wiederum die Journalisten eine ganz große Verantwortung.
Ja.
Das wäre eine Aufgabe der Journalisten im Moment.
Wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Es hat jetzt eine Abstimmung gegeben im Deutschen Bundestag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, ist deutlich abgelehnt worden. Die Initiative kam von der AfD. Mhm. Sie haben ja auch so ein bisschen den Blick nach Italien.
Ja.
Wie würden Sie denn das in Italien beurteilen? Wird die anders geführt als in Deutschland?
Also momentan ist es so, dass die Regierung versucht, eine Untersuchungskommission in die Wege zu leiten, das wahrscheinlich in den nächsten 2 oder 3 Tagen geschehen wird. Die Opposition, die natürlich früher an der Regierung war, die ist natürlich völlig dagegen und dann wird man sehen, was passieren wird.
Mhm. Ist das was wir in Deutschland jetzt hier verpasst haben, eine Chance, von der Sie sich was erhofft hätten, die Italiener jetzt vielleicht ergreifen?
Ich bin eher der Auffassung, dass Untersuchungsausschüsse und Untersuchungskommissionen eher politische Instrumente sind, die, wenn es um die Wahrheit geht, um die Findung der Wahrheit, nicht unbedingt für uns was bringen.
Mhm. Also sind eher politische Instrumente.
Politische Instrumente.
Okay, schauen wir mal in die Zukunft. Wenn wir jetzt gucken, es wird ja von vielerlei, also da gibt es ja einhelligen Konsens, dass das nicht die letzte Pandemie war, mit der wir werden zu kämpfen haben.
Ja, ja, ja.
Es wird vorausgesagt, dass es solche oder ähnliche oder vielleicht sogar schlimmere Ereignisse mit Ursprung in der Tierwelt, eventuell als Zoonose, die dann auf den Mensch übertragen wird, wiedergeben wird.
Ja.
Was sollte man denn Ihrer Meinung nach, Sie haben jetzt viel recherchiert die letzten Jahre, auch während der Pandemie, was müsste man denn Ihrer Meinung nach in Zukunft besser machen? Kann man sich besser vorbereiten?
Oh, das ist eine hochkomplexe Frage. Ich meine, selbst die WHO ist gerade dabei, Treaties, ich weiß nicht, wie man jetzt das Wort auf Deutsch sagt,
Verträge
zu verändern.
Mhm.
Man sagt, damit wir besser in der Pandemien bekämpfen können. Da gibt es ganz, ganz große Probleme, denn es wird momentan auch das internationale Gesundheitsvorschriften, die werden wahrscheinlich geändert werden. Und diese internationalen Gesundheitsvorschriften werden dahingehend wahrscheinlich geändert, dass die Empfehlungen der WHO nicht mehr, non-binding. Non-binding ist, die werden also bindend sein. Mhm. Die werden bindend sein. Und sie werden in Zukunft, die Länder müssen sich dann daran halten. Das sind die Vorschläge, die momentan in diesen Verträgen eingebracht werden. Das wird bedeuten, dass wenn es eine Pandemie gibt, die Verantwortung der Art und Weise, wie diese Pandemie bekämpft wird, eigentlich in den Händen der WHO liegt.
Mhm. Und war das bei dieser Pandemie anders, Ihrer Meinung nach?
Naja, es gab ja Länder, die ein bisschen mehr Freiheit haben konnten und sich anders entschieden haben bei bestimmten Dingen. Also ich meine, die Art und Weise, wie Deutschland mit dem Virus umgegangen ist und die Art und Weise, wie es Italien gemacht hat, war schon ein bisschen unterschiedlich. Mhm.
Und dafür würden Sie sich mehr Maßgabe sozusagen von der WHO wünschen?
Ich persönlich nicht, nein.
Aber Sie glauben, dass das kommen wird?
Das wird kommen, ja.
Ja, also direktiver.
Eine Direktive, an der sich die Länder halten werden müssen, laut Verträgen. Ob sie das machen werden oder nicht machen werden, ist dann eine andere Geschichte. Aber so werden jetzt die Verträge dann wahrscheinlich geändert werden.
Und wie wird das so im Detail aussehen? Also geht das dann um Schutzmaßnahmen, um Masken oder?
Um eigentlich auch das Protokoll der Behandlung.
Ja.
Das wird dann durch die WHO dann empfohlen. Und diese Empfehlung muss dann sozusagen dann durchgesetzt werden. Da ist die Freiheit auch des Arztes irgendwo ein bisschen sehr eingegrenzt, muss ich sagen.
Also Sie sind da eher kritisch, was das angeht. Man sollte die Freiheit des Arztes dann doch vielleicht so, weil das wurde ja auch viel kritisiert, ne? Dass man da zu viel Freiheit hat.
Dass man zu viel Freiheit hat?
Ja, dass Ärzte zu viel Freiheit haben.
Ja, also so ich begrüße Sie sehr, denn es hat Ärzte in Italien gegeben, die der Auffassung waren, konträr zum Gesundheitsminister, ich kann jetzt von Italien sprechen, konträr zum Gesundheitsminister, der gesagt hatte, also man gibt Paracetamol und man wartet ab. Und es hat Ärzte gegeben, die gesagt haben, nein, Covid muss sofort behandelt werden und zwar mit Ibuprofen. Und da muss man sagen, dass diese Ärzte, die Großes geleistet haben, suspendiert worden, größte Probleme bekommen haben, aber trotzdem das Richtige getan haben, denn ihre Patienten sind nicht gestorben, wie die Studien zeigen.
Okay, also Sie sind für die Freiheit des Arztes, aber so
für Hass, die ja. Freiheit der Behandlung.
Der Behandlung, ja. Aber Sie sind schon auch dabei, wenn man sagt, Maßnahmen, sage ich mal, Infektionsschutzmaßnahmen vielleicht etwas klarer zu definieren in Zukunft?
Das wäre sicherlich angebracht.
Sind Sie optimistisch, dass wir es gut hinkriegen, wenn die nächste Pandemie kommt, besser vorbereitet zu sein, was gelernt haben, einen Effekt zu haben?
Ich hoffe schon, ja. Ich hoffe, dass Covid sicherlich etwas gebracht hat in der Richtung, ja.
Dann nehmen wir das mal so mit, Frau Mohm. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1, Leute,
danke
und das interessante
Ihnen. Danke
Gespräch.
Ihnen. Also, danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.